ARD.
Die USA nach dem Mordanschlag auf Trump. Wie wirkt sich das Attentat auf den Präsidentschaftswahlkampf aus?
Spanien ist Fußball-Europameister. Was hat das Turnier eigentlich uns, dem Gastgeberland, gebracht?
Und bei der Deutschen Bahn startet heute eine Generalsanierung. Wie unangenehm wird das für Reisende und Pendler?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Heute ist Montag, der 15. Juli. Wir sind Lars Sänger und Nina Häuser. Schön, dass ihr mit uns in die Woche startet. Und jetzt zuallererst mal ein Blick auf das Thema, über das gerade die ganze Welt spricht: das Attentat auf Donald Trump.
Take a look what happened.
Ja, das sind die Augenblicke, die in der Nacht zum Sonntag unserer Zeit weltweit für Schlagzeilen gesorgt haben. Ex-US-Präsident Trump spricht auf einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania. Plötzlich sind diese Schüsse zu hören. Trump wird leicht am Ohr getroffen, aber hinter ihm bricht ein 50-Jähriger tödlich getroffen zusammen. Zwei weitere Menschen werden schwer verletzt und nur Sekunden später erschießt die Polizei dann den mutmaßlichen Attentäter.
Ja, ein 20-jähriger Mann, der etwa eine Autostunde entfernt vom Ort des Geschehens gewohnt haben soll. Sein Motiv ist noch völlig unklar und er scheint auch ein total unbeschriebenes Blatt gewesen zu sein. Deshalb haben die Ermittler jetzt auch die Bevölkerung aufgefordert, alles mitzuteilen, was sie über den Mann wissen.
Ja, was inzwischen bekannt ist, der Attentäter hat mit einem Sturmgewehr geschossen, das seinem Vater legal gehört hat, genau genommen mit einem AR-15. Das ist eine halbautomatische Waffe, mit der geübte Schützen übrigens sehr viele Schüsse in sehr kurzer Zeit abgeben können.
Ja, und inzwischen ist in den USA eine Debatte entbrannt, ob Trump zu wenig geschützt war. Es gibt Berichte, wonach ihm zuletzt zusätzlicher Schutz verweigert worden sein soll. Ein republikanischer Abgeordneter erhebt konkret schwere Vorwürfe gegen den amerikanischen Heimatschutzminister, der einen stärkeren Schutz von Trump nicht veranlasst hat.
Ja, und auch die Reaktion der Personenschützer des Secret Service vor Ort wird jetzt diskutiert. Augenzeugen haben laut amerikanischer Medienberichte gesehen, dass Scharfschützen der Polizei den Attentäter samt Waffe wohl schon ausgemacht hatten, bevor der das erste Mal abgedrückt hat. Die Frage, die jetzt zu klären sein wird, wird sein: Warum haben sie abgewartet und den Mann nicht direkt ausgeschaltet?
Bei all dieser Dramatik und Hektik auf den Videos, die vom Attentat kursieren, ist ja zu sehen, wie Personenschützer Trump aus dem Schussfeld bringen wollen. Aber Trump stoppt sie und sagt deutlich hörbar: Wait, 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 hebt die Faust und spricht nochmal zu seinen Anhängern. Viele fragen sich da, ist das Instinkt? Warum macht Trump das, wo er noch gar nicht wissen kann, ob die Gefahr eigentlich wirklich gebannt ist?
Ja, genau diese Frage haben die Kollegen von Tagesschau 24 auch an Julius Vandela gestellt. Der ist Politikberater und Amerika-Experte und er sagt klipp und klar, das war der Moment, der die Präsidentschaftswahl entscheiden kann.
In diesem Moment, wo Donald Trump natürlich erst niedergeschossen wird, dann aufsteht, dann die Faust emporreckt, zu seinen Unterstützerinnen und Unterstützern schreit: Fight, fight, fight. Die Antworten mit Schreien nach USA, nach Amerika rufen. Na, das ist im Endeffekt der Moment, wenn Donald Trump im November gewählt wird, wo er dann schlussendlich auch Präsident geworden ist. Und ich glaube, das unterstreicht einmal mehr diesen harten Kontrast. Stärke von Donald Trump gegen Schwäche von Joe Biden.
Ja, und interessant ist auch, was Julius Vandela in diesem Gespräch bei Tagesschau 24 noch sagt. Er meint, dass Trump vom Attentat zwar einerseits profitieren, aber andererseits auch verlieren kann.
Und das ist die große Frage. Wird das Land Mitgefühl mit Donald Trump haben? Ich vermute, wenn er den Bogen nicht überspannt, dann wird das genauso sein. Wenn er allerdings jetzt so abbiegt, dass er sagt, ich werde jetzt als quasi der Diktator zurückkommen, wo er sagt, die wollen mich mundtot machen, ich muss jetzt mit voller Härte durchgreifen. Ich glaube, dann besteht zumindest die Gefahr, dass er den Bogen überspannt.
Ja, wie Trump damit umgeht, das wird sich heute sicher noch zeigen, denn in wenigen Stunden beginnt der Nominierungsparteitag der Republikaner. Dieses Treffen wird trotz des Attentats auf Trump stattfinden.
Die Republikaner, also Trump und seine Parteifreunde, treffen sich in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin. Das ist der Parteitag, auf dem Trump offiziell zum Präsidentschaftskandidaten ernannt werden soll. Wie das Treffen abläuft und welche neuen Erkenntnisse es zum Attentat auf Ex-US-Präsident Trump gibt, darüber halten euch die Kollegen von Tagesschau.de natürlich natürlich rund um die Uhr auf dem Laufenden.
Ja, vielleicht noch ein Hörtipp an dieser Stelle. Im Podcast Amerika, wir müssen reden, ist das Attentat auf Donald Trump natürlich auch Thema. Da sprechen Tagesthemen-Moderator Inko Zamperoni und seine Frau, also die US-amerikanische Journalistin Jiffer Bonjean, darüber, ob und inwieweit dieses Attentat den Ausgang der US-Wahlen beeinflussen könnte und ob womöglich sogar vielleicht noch mit mehr solcher Gewalttaten zu rechnen ist.
Unsere Kurznachrichten.
In Mogadischu, der Hauptstadt von Somalia, ist eine Autobombe explodiert. Dabei sind mindestens 11 Menschen getötet worden. Das Fahrzeug stand vor einem vollbesetzten Café, in dem die Gäste das Fußball-EM-Finale schauten. Wer den Anschlag verübte, ist noch unklar.
Der ehemalige Formel-1-Star Ralf Schumacher hat sich als homosexuell geoutet. Auf Instagram postete der Ex-Rennsportler ein Foto mit ihm und seinem Partner. Dazu schrieb Schumacher, das Schönste am Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat. Ralf Schumacher ist damit der erste deutsche Formel-1-Pilot, der offen über seine Homosexualität spricht.
So, und jetzt Emociones.
There is no more time. Spain have won it.
España es campeona de la Eurocopa.
Spanien ist Europameister. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, Spanien ist Europameister, herrlich, ne? 2-1 gestern Abend im Finale von Berlin gegen England und das entscheidende Tor, wie es zu so einem echten Endspiel gehört, ist ja erst 4 Minuten vor dem Schlusspfiff gefallen. Fußballherz, Nina, was willst du mir?
Dramatik pur. Damit sind jetzt auch 4 Wochen Fußballwahnsinn zu Ende hier bei uns in Deutschland. Und was gab's im Vorfeld nicht alles für Bedenken? Klappt das mit der Sicherheit? Lohnt sich die EM? Und wie gut funktioniert die Logistik, wenn Millionen Fans von A nach B wollen?
So nach dem Motto, die Bahn kommt aber eben vermutlich zu spät, ne?
Ja, auf das Thema Bahn schauen wir gleich auch nochmal. Viel wichtiger aber erstmal fürs Herz die Stimmung. Vor der EM wurde ja groß versucht, das Sommermärchen 2.0 herbeizureden. Verordnetes EM-Fieber, kann man sagen. Aber jetzt können wir, glaube ich, sagen, doch, die Laune war echt und die EM ein großes Fest. Auch das DFB-Team hatte Bock und hat sich von den Fans tragen lassen. Und dazu jede Menge Fans aus vielen Ländern, die auch richtig Lust hatten zu feiern. Ich erinnere mich besonders gerne an die schottischen Fans hier in Köln. Und ja, es gab auch einige Auseinandersetzungen, aber die prägen nicht den Gesamteindruck.
Ja, Nina, großes Thema im Vorfeld war ja auch, was bringt so eine EM eigentlich dem eigenen Land? Was haben Hotels und Gaststätten zum Beispiel davon? Und da müssen wir zunächst mal festhalten, es bleibt so ein kleiner Zwiespalt.
Ja, profitiert haben vor allem die Gastronomen in den Städten, in denen auch Spiele stattgefunden haben. Ein Beispiel ist der Biergarten von Michael Hinz in Köln, wo ganz klassisch Public Viewing angeboten wurde.
Ich würde schon sagen, dass wir schon mehr 30% mehr drauf sind, weil natürlich, das ist schon, also die kommen auch sehr viel früher, weil die ja einen schönen Sitzplatz haben wollen. Ne? Also ist da schon ein bisschen mehr Druck auch drauf, weil wir dann auch nicht reservieren.
Ja, aber es gab auch durchaus andere Stimmen, sogar eben von Gastronomen in Spielorten. Focus Online beispielsweise zitierten Wirt in einer Fanzone in Stuttgart, der nach eigenen Angaben 20.000 Euro Verlust gemacht hat. Hohe Standgebühren, aber eben geringere Einnahmen als erwartet. Für den hat sich die EM definitiv nicht gelohnt.
Passend dazu gibt es eine deutschlandweite Umfrage des Hotel- und Gaststättenverbands. Und da haben fast 90% der befragten Unternehmen angegeben, dass sie keinen positiven Umsatzeffekt von der EM hatten.
Ja, Nina, sprechen wir vielleicht noch kurz über die Sicherheit. Es gab ja in Neuss in Nordrhein-Westfalen ein internationales Lagezentrum. Dort sind quasi alle Fäden zusammengelaufen. Und Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul, der hat jetzt diese Bilanz gezogen. Er sagt, das Team Sicherheit hat geliefert.
Auch die Gewerkschaft der Polizei wertet den wochenlangen Großeinsatz in Deutschland als Erfolg. Von der GdP war zu lesen, dass das Turnier weitestgehend friedlich geblieben ist, hat mit vielen echten Fans und einer konsequent arbeitenden Polizei zu tun.
Ja, mittlerweile wissen wir aber auch, der Großeinsatz endet und mit ihm auch die bundesweiten und ja auch als Erfolg eingestuften Grenzkontrollen. Union und FDP hätten ja gern weiter diese Grenzkontrollen aufrechterhalten, aber die Bundesinnenministerin Nancy Faeser will das nicht. Sie hat immerhin angekündigt, dass es während der Olympischen Sommerspiele Grenzkontrollen an den deutsch-französischen Grenzen geben wird.
Und last but not least, wir hatten es ja angekündigt, bleibt noch der Blick auf die Logistik. Die vielen Millionen Fans, die von A nach B mussten, gerne auch mit der Deutschen Bahn.
Ja, die hat sich vorsichtig ausgedrückt nicht gerade mit Ruhm bekleckert während des EM-Turniers. Es gab ja mehrfach Störungen und Probleme, die auch zu internationalem Spott geführt haben. Das niederländische Team beispielsweise, ist mir in Erinnerung, musste ja zweimal kurzfristig sogar aufs Flugzeug ausweichen. Ja, und hunderte österreichische Fans, die sind zwischenzeitlich in Bayern gestrandet. Grund dafür war eine Baustelle.
Immerhin selbstkritisch hat die Bahn denn auch ein gemischtes Fazit aus ihrer Leistung bei der EM gezogen. Man sei da nicht ganz auf der Höhe gewesen, sagte eine Bahnsprecherin. Hauptgrund aus ihrer Sicht veraltete und überlastete Infrastruktur.
Pah, super Stichwort, Nina, da haben wir da noch was, denn die veraltete Infrastruktur der Bahn, die soll ja deutschlandweit jetzt ausgebessert werden. Und das bekommen ab heute die ersten Pendler und Bahnkunden ziemlich deutlich zu spüren.
Ja. Wie sieht's bei dir aus, Lars? Bist du Bahnvielfahrer?
Ich bin so ein bisschen Bahn-Fan geworden, um es ganz offen zu sagen. Ich war jetzt in den vergangenen Jahren viel auf Dienstreise unterwegs, eigentlich immer mit der Deutschen Bahn. Und ich hatte eigentlich auch fast nie Verspätung, auch privat übrigens nicht. Ich bin letztens aus Tirol nach Thüringen gefahren. Uiuiui. Und das in unter 4 Stunden. Ne? Also das wäre mit dem Auto zeitlich unmöglich zu schaffen gewesen. Mhm. Wie ist es mit dir?
Ich bin eher Gelegenheitsbahnfahrerin. Also mal eine weitere Bahnfahrt, aber echt eher selten. Aber du hast es ja eben schon angedeutet, für viele Bahnreisende und Pendler wird es ab heute umständlich.
Ja, 5:45 raus, obwohl man normalerweise erst um 9 da sein muss, aber ja, man stellt sich halt schon drauf ein.
Diese Frau am Frankfurter Hauptbahnhof beschreibt den Bahnsinn, der ihr von heute an blüht. Die Deutsche Bahn sperrt nämlich eine ihrer wichtigsten Strecken und das für ganze 5 Monate, also bis Mitte Dezember, um sie zu sanieren.
Ja, es geht ganz konkret um ein Stück zwischen Frankfurt am Main und Mannheim. Das ist die sogenannte Riedbahn. Die ist eigentlich, ich sag's mal in Anführungsstrichen, nur 70 Kilometer lang, diese Strecke, könnte man sagen. Aber die Sperrung hat tatsächlich Auswirkungen auf ganz viele Verbindungen in ganz Deutschland. Vielleicht dröseln wir das einfach mal ein bisschen auf, ne?
Für den Fernverkehr bedeutet das, die meisten ICE- und IC-Züge, die normalerweise über diese Strecke fahren, werden umgeleitet. Und das wiederum bedeutet, dass sie länger unterwegs sein werden, planmäßig eine halbe Stunde, sagt die Deutsche Bahn. Wollen wir mal hoffen, dass es dabei bleibt. Ja, und ein Drittel der Züge fällt sogar ganz aus oder steuert andere Ziele an.
Ja, und das alles hat eben nicht nur Konsequenzen für die Menschen in der Region, sondern auch für viele andere. Wer zum Beispiel von Norden, Westen oder Osten nach Karlsruhe, Freiburg oder nach Stuttgart oder sogar in die Schweiz oder nach Frankreich möchte, der muss genau durch diesen Engpass, durch dieses Nadelöhr. Pro Tag betrifft das dann ungefähr stattliche 60.000 Reisende. Das ist eine beeindruckende Zahl. Noch gravierender sind die Auswirkungen aber tatsächlich im Regionalverkehr, und zwar in Hessen und Nordbaden. Da fallen auf diesem Abschnitt zwischen Frankfurt und Mannheim einfach mal komplett alle Züge aus.
Ja, und hier kommt jetzt das Wort ins Spiel, das bei vielen Pendlern Hitzewallungen auslösen dürfte: Schienenersatzverkehr.
Ja, das kann ich verstehen.
Da läuft alles mit Bussen. Die Bahn hat extra 150 neue Busse gekauft. Leuchtend pink sind die und mit WLAN und Toiletten ausgestattet. Und für den Projektverantwortlichen Felix Thielmann ist diese ganze Nummer ein Riesending.
Das ist tatsächlich das größte Ersatzverkehrsprojekt für uns als Deutsche Bahn in der Geschichte der Deutschen Bahn bundesweit und von daher was ganz Besonderes.
Ich weiß nicht, ob es schon ein Zeichen ist, dass die Busse dann auch Toiletten haben müssen. Aber na gut, das verschweigen wir jetzt einfach mal. Du hast ja gesagt, diese Busse, die gekauft worden sind, die fahren natürlich nicht von allein. Die Bahn hat übrigens jetzt deshalb 400 Busfahrerinnen und Busfahrer extra neu eingestellt. Ja, und wegen des Personalmangels kommt fast die Hälfte aus dem Ausland. Das ist der Bahn durchaus bewusst, dass es da auch zu Problemen, nämlich zu Sprachbarrieren kommen kann. Und deshalb setzt sie auf möglichst viel digitale Information in den Bussen selber, aber eben auch an den Haltestellen.
Ja, und vielleicht nochmal zur Einordnung, warum das da jetzt so eine ganz große Nummer ist. Bahnstreckensanierungen kennen wir schließlich auch schon aus der Vergangenheit. Aber das, was da jetzt passiert, das ist tatsächlich die größte Streckensanierung aller Zeiten. Und das hat mit einem Politikwechsel von Bund und Bahn zu tun. Die nehmen nämlich jetzt Milliarden in die Hand, um einmal Tabula Rasa zu machen.
Also statt klein-klein hier mal eine Weiche austauschen, da mal einen Bahnsteig oder ein Signal neu machen, heißt das Schlüsselwort eben jetzt Generalsanierung. Bedeutet aber auch, Strecken werden monatelang komplett dicht gemacht und alles wird ausgetauscht und erneuert. Und das wiederum bedeutet für die Fahrgäste einmal Zähne zusammenbeißen. Und dann soll es auf der sanierten Strecke dann auch für jahrelang keine weiteren neuen Baustellen mehr geben.
Das sind die guten Nachrichten. Und auch das, so hofft die Bahn, könnten wir bundesweit merken. Denn jeder 7. Fernverkehrszug fährt über dieses Nadelöhr. Die Riedbahnstrecke. Und wenn sich ein Zug hier schon mal keine Verspätung mehr einfängt, dann könnte das Gesamtsystem pünktlicher werden. Und darüber wäre auch diese Pendlerin sehr happy.
Jetzt das Versprechen von der Bahn, dass danach, wenn alles jetzt mal saniert und restauriert ist, dass es dann alles nachher ein bisschen pünktlicher wird, dass das... Da bitte ich drum, ja, und finde, das würde ich mich freuen, ja.
Jetzt könnte man ja so sarkastischerweise sagen, freuen Sie sich mal besser nicht zu früh. In 5 Monaten ist ja erstmal nur diese eine Strecke geschafft. Bis 2030 sollen noch 40 weitere folgen. Solche großen monatelangen Sperrungen kommen also noch öfter auf uns zu.
Ja, und noch ein Tipp von uns, aber ganz anderer Art. Wenn ihr euch ein bisschen mehr dafür interessiert, was bei der Deutschen Bahn so alles schiefläuft und was dagegen unternommen wird, dann empfehlen wir euch den Podcast Nah dran. In der aktuellen Ausgabe erklärt da nämlich ein Bahnexperte ziemlich gut verständlich, mit wie vielen Problemen das Unternehmen zu kämpfen hat. Den Link zum Nah dran Podcast packen wir euch in die Folgenbeschreibung.
So, Nina, ich denke, wir sind durch für heute. Das Thema EM im Grunde auch. Da atmen viele von euch, die uns jetzt gerade zuhören, auch auf, habe ich gelesen, aus euren Mails und aus den Messages. Da hat man doch gemerkt, also es gab zum einen Menschen, die waren im Fußballfieber, die anderen haben uns gebeten, nicht mehr so oft drüber zu sprechen. Also wir hoffen, wir haben da einen guten Mittelweg für alle gefunden und zumindest bis zur nächsten EM haben wir ja jetzt knapp 4 Jahre Zeit.
Ja, wie ihr uns erreichen könnt, steht alles in der Folgenbeschreibung. Und wir sagen danke fürs Zuhören. Wir sind Nina Häuser und Lars Sänger und wenn ihr mögt, dann hören wir uns morgen wieder.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.